Die Volksbank Bremerhaven-Cuxland, die MH Quadrat Offshore GmbH sowie die Gemeinde Lockstedt präsentieren. Bei uns in Lockstedt. Die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kors. Moin zusammen und willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich hoffe, schöne und entspannte Ostertage liegen hinter euch und Ihnen. Dieser April ist für die Podcast-Reihe bei uns in Lockstedt übrigens ein ganz besonderer Monat, denn es gibt die Reihe bereits seit 2 Jahren. In 2 Jahren wiederum, also an Ostern 2025, wird dieses Ereignis hier ganz viele Menschen in der Gemeinde faszinieren und fesseln, denn an Ostern 2025 soll nämlich in Siedewurt, wenn alles nach Plan läuft, das neue Karlserlebnisdorf auf einer Fläche von 4 Hektar eröffnet werden. Seit letzter Woche scheint alles unter Dach und Fach zu sein. Viele Details sind natürlich noch unbekannt, aber so viel ist doch schon mal klar. Die Treckerbahn, die Kartoffelsackrutsche und die erdbeerrote Raupenbahn werden mit zu den Attraktionen zählen. Mit dem Erlebnispark werden gleichzeitig 80 bis 100 Arbeitsplätze in der Gemeinde geschaffen. Das ist schon mal ein Wort. Gut, darüber werden wir sicherlich an anderer Stelle noch ausführlich reden. In dieser Ausgabe geht's um diese Themen. Die Wahl der Frau des Jahres 2023.
Also ich finde, dass zum Beispiel Frauen gehört werden oder gesehen werden sollen, die vielleicht auch im Verborgenen ehrenamtliche Tätigkeiten machen und nicht immer nur im Vordergrund stehen.
Soweit Anja Gärtner, die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Lockstedt. Gemeinsam mit Nesses Ortsvorsteherin Susanna Köster hatte sie den Überblick über die Vorschläge und traf auch die Entscheidung. Frau des Jahres wurde Sabine Ahrens. Warum? Dazu gleich mehr. Kirche muss zu den Menschen und nicht in erster Linie die Menschen in die Kirche. Die Frau, die das sagt, ist Bexhövedes engagierte Pastorin Lara Schilde, die einen randvollen Terminkalender hat.
Die 3 Ks, ne? Kinder, Küche, Kirche, irgendwie so muss man das alles unter einen Hut bringen.
Ihr gelingt es auf beeindruckende Weise, wie sie das kirchliche Gemeindeleben prägt und viele Menschen begeistert. Das hören wir im Laufe dieser Podcast-Folge. Aus Ravensburg, nah am Bodensee gelegen, zog es vor einigen Jahren Markus Hummel zum Studium nach Bremerhaven.
Und dann gab es an der Hochschule in Bremerhaven einen Studiengang, der nannte sich Maritime Technologien, der eben so diesen ingenieurstechnischen Teil mit dem Umweltaspekt mehr verbindet. Einmalig in Deutschland, Bachelorstudiengang damals, fand ich sehr interessant. Bewerbung hingeschickt, angenommen worden und vom Bodensee nach Bremerhaven gezogen.
Das Studium hat er längst erfolgreich abgeschlossen. Inzwischen ist Markus Hummel auch glücklich verheiratet, Vater 2 Kinder und Mitbegründer sowie Geschäftsführer des in Stotel ansässigen Unternehmens MH Quadrat Offshore GmbH. Wir erzählen, wie der Arbeitsalltag dieser Firma aussieht. Sein oder nicht sein, das ist ja nun eine häufig gestellte Frage in Theatern. In Bremerhaven sorgte diese Frage 1970 beim Stadttheater für erhebliche Unruhe. Ging es doch um die Existenz. Um Schließungspläne gar nicht erst wieder aufkommen zu lassen, gründete sich der Förderverein des Theaters, der das Theater in wirklich imposanter Millionenhöhe seither unterstützte. Thomas Trümper, der Vorsitzende des Vereins, wird uns ausführlich darüber erzählen. Dieses Engagement bewirkt, dass ganz viele Menschen sich Bremerhaven ohne das Stadttheater gar nicht vorstellen können. Das merkt auch der Intendant des Stadttheaters, Lars Tietje.
Das spürt man in allen Poren dieses Theaters. Ich sage mal, es ist wirklich im Herzen der Stadt. Also nicht nur geografisch, sondern es ist wirklich, die Menschen finden dieses Theater wichtig. Es gehört für sie zu dieser Stadt. Witzigerweise auch für ganz viele Menschen, die gar nicht regelmäßig kommen. Wenn die dann nachdenken und sagen, ja, wann war ich eigentlich zuletzt? Das ist bestimmt schon 4 Jahre her. In Wirklichkeit waren es dann vielleicht 7. Trotzdem ist es wahnsinnig wichtig für die Menschen. Es hat eine, glaube ich, städtische Bedeutung für sie als größte Kultureinrichtung.
Das Theater sucht den direkten Kontakt zum Publikum. Die Volksbank Bremerhaven-Cuxland nicht minder. Erste Anlaufstelle dort, das Team Direkt. Geleitet wird es von Holger Mangels.
Unser Volksbank-Team Direkt ist unsere zentrale Service- und Beratungseinheit. Wir bearbeiten bei uns im Team alle Kontaktanfragen unserer Kunden außerhalb der Filiale. Also das Filialgeschäft ist ein ganz eigenes Geschäft bei uns in der Bank. Und die Vertriebswege, Telefon, E-Mail, alle Serviceaufträge von der Internetseite, der WhatsApp-Chat, der Chat an sich, das sind die Kanäle, die wir bei uns im Volksbank-Team direkt bedienen.
Nicht gleich wegschmeißen, erst mal gucken, ob man es nicht doch reparieren kann. Nach diesem Prinzip geht Michael Peper vor. Er rief in Lockstedt das Repair-Café ins Leben.
In Bremerhaven wusste ich, dass die Leute da angefangen haben, sowas zu machen. In Cuxhaven hatte das auch begonnen und dann habe ich mich hier mit der Jugendpflege mal unterhalten, weil eine Räumlichkeit braucht man natürlich auch und die Düne 4 ist dafür natürlich wirklich top geeignet. Und so gab es dann eigentlich 2020 den ersten Versuch, sowas zu machen.
Und dann kam erst einmal Corona. Aber inzwischen öffnet das Repair-Café in schöner Regelmäßigkeit wieder. Unter Corona hatte auch der Schützenverein Lockstedt von 1907 zu leiden. Glücklicherweise kann in diesem Juni wieder das Schützenfest gefeiert werden. Eine der Schützenschwestern ist Ute Koppenbrink.
Die Zusammenarbeit mit den einzelnen Schützenbrüdern und Schwestern und Feierlichkeiten, die Wettkämpfe, sich zu messen, finde ich sehr interessant.
Gemeinsam mit der Vorsitzenden des Schützenvereins Elke Kliebisch wird sie uns diesen Lockstedter Traditionsverein vorstellen. Jede Menge Themen, steigen wir ein in den Podcast. Den Anfang machen wir wie immer im Rathaus. Der Rat der Gemeinde Lockstedt hatte sich neulich zur Frühjahrssitzung getroffen. Beschlossen wurden gleich mehrere Neubesetzungen in Ausschüssen. Frage daher an Bürgermeister Detlef Wellbrock, welche denn?
Das heißt, wir haben bei den Schulausschussvertretern von den Schulen neue Elternvertreter genannt bekommen, die jetzt dann auch in den jeweiligen Ausschuss mit aufgenommen werden. Wir haben beschlossen, dass gewisse Vorschläge der einzelnen Ortswehren, neue Gemeindebrandmeister bzw. Ortsbrandmeister und Stellvertreter dann ergeben haben, die jetzt dann im Mai auch offiziell von mir ernannt werden können. Wir haben beschlossen, das ist ein lange gehegter Wunsch gewesen und jetzt sind wir mit einer Steuerungsgruppe auch so weit, dass die Gemeinde Lockstedt offiziell sich auf den Weg macht, Fairtrade-Gemeinde zu werden. Und wir werden jetzt alles Weitere, was wir an Kriterien erfüllen müssen, aufnehmen.
Letzteres passt natürlich wunderbar in den Plan in diesem Jahr, als bereits anerkannte europäische Energie- und Klimaschutzgemeinde zum dritten Mal den sogenannten Umwelt-Oscar zu bekommen. Hinzu kommt, dass Lockstedt sich den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen verpflichtet fühlt. Die Vereinten Nationen haben 17 SDGs aufgesetzt. SDG steht für Sustainable Development Goals. Das sind diese Nachhaltigkeitsziele. Aber was bedeuten die denn eigentlich konkret, Detlef Wellbrock?
Es gibt verschiedene Punkte, sprich 17, die weltweit anerkannt sind als Kriterien der Nachhaltigkeit. Und bei diesen 17 Punkten ist unter anderem ein Punkt, Umwelt- und Klimaschutz natürlich, aber es geht genauso um die Lebensqualität von Menschen weltweit, um Ernährung, um Arbeit gegen Hunger und Armut. Das ist zwar durchaus von Kontinent zu Kontinent unterschiedlich zu werten, um gesunde Lebensverhältnisse an sich, um städtebauliche Entwicklung und. Also es geht um das gesamte Paket, was Kommunen auf aller Welt für die Menschen in aller Welt auch auf ihrer Agenda haben sollten. Und da haben wir für uns gesagt, wollen wir auch konzeptionell weiter daran gehen. Das heißt, viele Dinge, die wir sowieso, glaube ich, automatisch schon seit vielen Jahren bearbeiten, jetzt aber auch nochmal unter diesem Aspekt konkret prüfen. Und auf diesem Weg haben wir uns jetzt gemacht, auch mit einem Workshop Anfang des Jahres, wo wir ja dann mit fast 70 Bürgern über Zukunftsvisionen gesprochen haben. Wie stellen Sie sich, wie stellen die Bürger sich die Gemeinde Lockstedt 2030, 2040 vor? Das war eine spannende Geschichte. Und in diesem Kontext wollen wir uns jetzt unter dem Gesamtthema Nachhaltigkeit auch weiter auf den Prüfstand stellen.
Lockstedt im Jahr 2030 oder 2040 sich vorzustellen? Das ist schon spannend. Vor allem bis 2030, da sind es ja nur noch 7 Jahre. Aber wie könnte denn in 7 oder in 17 Jahren die Gemeinde aussehen, Detlef?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, den Spagat zu schaffen zwischen dem, was jetzt weltweit mit Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz, wie gehen wir mit unserer Erde um, dass wir das hier auch vor Ort definitiv umsetzen müssen und nicht sagen, das ist etwas, was in der Weise irgendwo anders in der Welt sich abspielt und wir gucken mal, weil wir alle für Klimaschutz sind, aber nicht vor meiner Haustür. Also jeder von uns wird sicherlich auch seinen Anteil dazu beitragen können und müssen. Wie kann ich selber mit meinem eigenen Grundstück umgehen? Wie kann ich Dinge umgestalten? Siehe Schottergärten als kleines, banales Beispiel. Aber gleichzeitig bei den Umweltgedanken natürlich auch den Spagat zu schaffen, dass wir alle weiterhin gut und lebenswert leben wollen. Das heißt, dass ich dann auch Arbeit habe, dass ich eine Lebensqualität habe, wo ich dann auch für mich wohlfühle, hier in der Gemeinde eine Infrastruktur aufzubauen und weiterzuentwickeln, dass ich dann sage, die Menschen unter den Klimabedingungen, die sich ergeben, leben dann trotzdem gerne in einer Gemeinde, wo es dann Angebote gibt für Freizeit, die ausgewogen entwickelt sind, Angebote für Kinderbetreuung, zeitgemäße Schulen, gleichzeitig Arbeitsplätze, die dann auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten in Betrieben entwickelt werden. Also etwas zu entwickeln, wo es uns gut geht, aber wir gleichzeitig an unsere Erde denken.
Ideen und Visionen von Lockstedts Bürgermeister Detlef Willbrock. Zu einem gesellschaftlichen Ereignis von großer Bedeutung. Im Rahmen des Frauenfrühstücks in der Mehrzweckhalle Nesse wird nämlich einmal im Jahr eine Frau ganz besonders geehrt. Eine Frau, die sich in der Gemeinde ehrenamtlich auf eindrucksvolle Weise engagiert.
Sich aufopfern für andere Menschen, denen Hilfestellung geben im Alltag, ohne dafür regelmäßig Anerkennung zu bekommen. Und einmal im Jahr ist es hier bei uns in der Gemeinde üblich, seit 2011, dass aus diesem Anlass eine Frau zur Frau des Jahres gewählt wird.
Erzählt Anja Gärtner, Lockstedts Gleichstellungsbeauftragte. Die Idee brachte damals Nesses Ortsvorsteherin Susanna Köster aus Bremen mit.
Ich war ja auch Gleichstellungsbeauftragte oder Frauenbeauftragte, hieß es damals. Bei meinem Arbeitgeber im öffentlichen Dienst war ich ja beschäftigt. Und da bin ich eingeladen worden beim Senat in Bremen. Und die haben die Frau des Jahres geehrt. Und da habe ich gedacht, toll, einfach tolle Veranstaltung. Das machen wir in Nesse. So fing das an.
Eine Unterstützerin dieser Idee fand Susanna Köster in der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde.
Ulrike Meinhardt und Susanna Köster sind damit angefangen, nehmen Vorschläge entgegen und wählen anschließend auch aus.
Daran hat sich bis heute kaum etwas geändert, außer dass im vergangenen Jahr Ulrike Meinhardt ihren Posten als Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Lockstedt abgab und seither Anja Gärtner diese Aufgabe mit Leben erfüllt. Die beiden, also Susanna Köster und Anja Gärtner, entscheiden darüber, welcher Vorschlag ausgewählt wird. Ob es da auch schon einmal den Versuch einer Einflussnahme gab? Vielleicht durch eine Packung Pralinen? Susanna Köster muss lachen.
Ich kann noch nie. Ich mache gerne Pralinen, sieht man ja vielleicht auch, aber das hat mir noch keiner angeboten. Das wäre noch was.
Undenkbar. Anja Gärtner und Susanna Köster sind unbestechlich. Sobald der Termin des Frauenfrühstücks Anfang des Jahres bekannt gegeben wird, können die Vorschläge eingereicht werden. Dabei ist Anja Gärtner ganz wichtig.
Es reicht nicht, uns anzurufen oder uns zu schreiben, wir schlagen den und den vor oder die, sondern es ist schon so, dass die Begründung da sein muss, die wir natürlich dann auch zusammen erfassen oder verfassen. Aber auch ist es wichtig natürlich, dass, wie gesagt, wenn es dann zu der Entscheidung kommt, dass die Person dann auch zum Frühstück erscheint.
Natürlich eine Grundvoraussetzung. Bislang klappte das immer. Allerdings gibt's dabei auch schon eine Herausforderung. Susanna Köster.
Wenn wir mit allen, die wir einbeziehen, das darf ja niemand erfahren, das ist ja nur ein ganz kleiner Kreis, der das weiß, und die müssen versuchen, die Frau des Jahres herzubekommen, ohne dass sie was weiß.
Das ist nicht immer leicht. Wenn es um Vorschläge geht, welche Frau aus der Gemeinde Lockstedt den Titel Frau des Jahres tragen darf, dann entstanden in der Vergangenheit bereits vereinzelt Fangruppen, wie in diesem Beispiel.
Hanni Haxen war am schlimmsten. Da hatte ich alle Landfrauen aus Stodel und umzu, die mich angerufen haben und Hanni Haxen vorgeschlagen haben. Weil Hanni hat früher sehr viel bei den Landfrauen gemacht, auch für Senioren. Die hat sie hin und her gefahren und immer ermutigt und Krankenbesuche gemacht. Und das fanden alle so toll, dass die Erste sie vorgeschlagen hat, ganzer Rattenschwanz. Ich glaube, 40 Anrufe hatte ich damals.
Der Zeitpunkt des Vorschlags muss übrigens passend sein.
Wir haben keine, die ein politisches Amt hat. Darum haben wir letztes Jahr, so wie Christina Wien aufgehört hat im Rat, haben wir sie sofort geschnappt und als Frau des Jahres. Also erstmal kenne ich Christina auch ganz gut. Und mich hat beeindruckt, dass sie, wenn Senioren ein Grab pflegen müssen, dass sie da hingeht und das macht für die Senioren. Das habe ich noch nie gehört vorher. Sie geht wirklich zum Friedhof hin und macht die Gräber.
Und wie viele Vorschläge erreichten Anja Gärtner und Susanna Köster in diesem Jahr?
Dieses Jahr hatten wir, glaube ich, 5, ne? Oder 6, ja. Aber so viel haben wir immer, so zwischen 6 und 10.
Bei der Wahl der diesjährigen Frau des Jahres gab es zwischen den beiden keine Diskussionen. Denn Susanna Köster...
Was wir dieses Jahr ausgesucht haben, hat viel Ehrenamt. Und sie war mal im Rathaus und hat eine Veranstaltung gehabt, da war ich auch damals. Und es hat mich schon beeindruckt. Und als sie jetzt vorgeschlagen wurde, war gar keine Frage, nicht Anja?
Überhaupt
gar nicht. War überhaupt keine Frage.
Es war sofort, als ich den Anruf bekommen habe von der Familie, die den Vorschlag gemacht hat, also war ich sofort begeistert, habe auch Susanna gleich Bescheid gesagt, ja. Dass eigentlich stand da schon ziemlich früh fest für uns,
ja,
wer die Frau des Jahres werden sollte.
Das Besondere?
Wir haben Frauen geehrt, die auch Senioren unterstützt haben in Kirche und durch die Gemeinde, aber noch nie eine Sterbebegleiterin hatten wir als Vorschlag bekommen.
Die Frau des Jahres 2023 heißt Sabine Ahrens.
Ich habe genau zugehört und ja, ich habe schon mal geguckt, wer das sein könnte. Ich hatte schon mal so nach Pflegediensten Ausschau gehalten. Dann auch eine Landfrau, die auch ihre Mutter gepflegt hat und lange ehrenamtlich da auch im Landfrauenverein war. Die hatte ich auch schon so im Visier. Und dann kam aber so Handhalten und denke ich so. Und dann stupste meine Cousine mich so an und sagte, pass mal auf, gleich kommt dein Name. Sag ich, Mensch. Und dann kam der Name und war mir so ganz komisch, also aufgeregt so. Da kann ich jetzt noch gar nicht so sagen Freude, aber ich war total aufgeregt, dass ich das jetzt tatsächlich bin oder so, ne? Ich höre da immer von, ich lese das in der Zeitung, auf einmal steht man da selber so, ne?
Das wie viele Frauen sind denn dabei in dem Moment oder drumherum? Wie viele Gäste sind da?
Also das waren jetzt 140, 150.
153.
Frau Köster hat nachgezählt,
153. Ja, genau.
Inklusive der niedersächsischen Innenministerin Daniela Behrens, die auch in der Mirzweckhallenesse mit von der Partie war. In der Laudatio für Sabine Ahrens hieß es...
Da stand unter anderem drinne, dass Sabine Ahrens also zu Tag- und Nachtzeiten eine Familie begleitet hat, deren Mutter im Sterben lag. Und dass diese Begleitung also nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Kinder bzw. Enkelkinder da war. Also dass die komplette Familie aufgefangen wurde und das nicht nur während des Sterbeprozesses, sag ich mal, sondern auch schon viel, viel vorher zeitlich. Also es ist ein großer zeitlicher Aufwand anscheinend auch gewesen und die Familie hat sich einfach aufgefangen und abgeholt gefühlt.
In dem Moment, als Sabine Ahrens das hörte, konnte sie die Wahl zur Frau des Jahres noch gar nicht fassen.
Ich finde, das wird einem auch hinterher erst so bewusst. So, ich weiß noch, wie so dieses Offizielle vorbei war. Da bin ich mal eben so Richtung WC gelaufen. Muss das unbedingt mein Mann sagen? Und dann kam da nur, sag mal, wo hast du eigentlich den Autoschlüssel? Weil er hatte sich so viel vorgenommen und ich fahre mit den Autoschlüssel durch die Gegend. Denn morgens habe ich ja auch noch fast verschlafen. Ich wollte früh aufstehen und habe ich das nicht. Und ohne gewaschene Haare bin ich los. Also meine Freundin hatte mich abgeholt, ich da angekommen und so. Aber dann habe ich gedacht, na ja, alles gut oder so. Ja, und dann saß ich da und dann auf einmal musste ich nach vorne. Aber da habe ich nicht mehr an meine Haare gedacht, da war mir das auch alles egal. Da habe ich mich einfach, ja, dann schon gefreut und zu Hause kam. Das ist dann richtig, wie ich das nochmal so gelesen habe. Das war natürlich schon toll, so das, oh.
Das war schon gut.
Neben den Worten und Glückwünschen von Anja Gärtner und Susanna Köster gab es für Sabine Ahrens
eine Urkunde für Arrangement, dass man immer da ist und dass man hilft. Und das ist schon was ganz Besonderes. So, ne? Das war ich auch ganz stolz drauf. Das habe ich auch gerne gezeigt und zeige das auch jetzt gerne so. Dann gab es eine kleine Statur der Dankbarkeit. Also die sammle ich zu Hause und die habe ich natürlich noch nicht gehabt. Also das finde ich auch total nett und mega Blumenstrauß, ne? Aber das ist jetzt gar nicht so das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist, dass man so gehört hat, ja, da hat es die Richtige getroffen, schön, freut mich oder so. Nicht, dass einer so, oh Mensch, was du da machst, das mache ich doch auch alles. So, ne? Also es war, dass ganz viele eben auch angerufen haben und gesagt haben, ja, genau, das ist es. Ich sage, ich mache doch eigentlich nichts Außergewöhnliches. Das ist so bei mir schon so im Fleisch und Blut übergegangen, so dass ich das als nichts Besonderes ansehe. Und dass das jetzt nochmal so richtig geehrt wird, das zeigt auch nochmal, ach ja, du machst ja eigentlich doch ganz schön viel, ne?
Oh ja, Sabine Ahrens ist ausgebildete Krankenschwester und Palliativkraft, Mitbegründerin des Hospizvereins Lockstedt und ehemalige Koordinatorin sowie engagierte Sterbebegleiterin und seit kurzem Vorstandsmitglied im Landfrauenverein Landwürden.
Ich habe im Moment viel Ehrenämter und musste einfach auch ein bisschen kürzer treten. Das heißt nicht, weil es sind schon richtig einige in Sorge, so ältere Menschen, dass sie sagen, du hast mir doch aber versprochen, denn da zu sein oder so. Das sind Freunde, da brauche ich keinen Auftrag für, da gehe ich einfach hin und bin da. Also das ist für mich was ganz Selbstverständliches. Ich habe bei mir ganz groß im Flur ein Schild stehen, Zeit schenken. Das ist also für mich das Allerschönste eigentlich. Ne? Also ich gehe gerne irgendwo hin, besuche jemand, aber ich muss nicht unbedingt zwingend was in die Hand haben. Ich bin da. Ich schenke mich. Und das finde ich total toll.
Sagt Sabine Ahrens, die Frau des Jahres 2023 bei uns in der Gemeinde Lockstedt. Solche Frauen, ob sie nun Sabine Ahrens, Christina Wien oder Hanni Haxen heißen, sind Vorbilder. Genau deshalb ist die Wahl zur Frau des Jahres auch so wichtig, meint Anja Gärtner, Lockstedts Gleichstellungsbeauftragte.
Damit das Ehrenamt auch sichtbar gemacht wird. Also den Blumenstrauß sieht außer Sabine keiner und auch die Dankbarkeitsfigur nicht und die Urkunde nicht. Aber alleine, dass da die 145 Personen mitsitzen und anschließend auch die Ehrung der Frau des Jahres ja kommuniziert wird in den Medien, wird ja nochmal auf das Ehrenamt hingewiesen. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man immer nochmal einen Blick drauf hat, wie viel ehrenamtlich Engagierte es gibt.
Nach der Frau des Jahres 2023, Sabine Ahrens, kommen wir nun zu einer anderen beeindruckenden Frau aus Bexhövede. Sie ist 39 Jahre alt, verheiratet, Mutter zweier Kinder und arbeitet als Pastorin in der dortigen Kirchengemeinde. Lara Schilde. Sie stammt aus dem alten Land, zwischen Buxtehude und Hamburg und fühlt sich mittlerweile mit ihrer Familie hier in Bexhövede so richtig angekommen und zu Hause. Dass sie einmal in einer evangelischen Kirchengemeinde als Pastorin arbeiten würde, nun als Kind wäre dieser Berufswunsch genauso realistisch gewesen wie der, als Astronautin das All zu erforschen. Denn
das ist ganz spannend. Ich bin in der katholischen Kirchengemeinde groß geworden und habe dann gemerkt, dass ich so durch die Jugendarbeit und auch schon früher, bei den Katholiken ist das ja so, dass man mit 9 Jahren dann ja zur Kommunion geht. Da habe ich dann also eine ganz tolle, intensive Zeit gehabt, habe ganz viel von Gott gehört und fand das sehr schön. Und dann die Firmung mit 15 und dann geht man so in die Jugendarbeit. Und da kam das so mit 15, 16. Da war ich in Rom im Heiligen Jahr und das war ein unglaublich beeindruckendes Erlebnis mit all diesen vielen Menschen. Und ich hatte das Gefühl, ich möchte gerne da irgendwie auch was in diese Richtung machen.
Und da Lara Schilde eine Frau der Tat ist, sah sie für sich nur diesen Weg.
Also ich bin tatsächlich konvertiert nach dem Abitur und bin da eben so also relativ breit und ökumenisch aufgestellt.
Jetzt mit einem katholischen und protestantischen Background. Mehr noch, seit sie als Pastorin hier in Bexhövede arbeitet, entwickelte sie sich zur gefragten Expertin Und das auf gleich mehreren Feldern.
Im Grunde hat Theologie, wenn man eine Kirchengemeinde leitet, ja noch sehr, sehr viele Unterbereiche. Also ich könnte auch sehr gut im Bauwesen ausgebildet sein und im Arbeitsrecht und in all diesen Dingen. Und da ist es dann eben manchmal so, dass man sich sehr gut einarbeiten muss in einige Bereiche. Und das habe ich manchmal unterschätzt, diese wirklich große Verantwortung auch für Finanzen, für Paragraphen, die ja eingehalten werden müssen, in dieser Verantwortung für Menschen. Da habe ich immer noch sehr große Hochachtung und bin froh, dass wir da auch im Team arbeiten und ich da gar nicht alleine bin und sich da andere besser mit auskennen als ich.
Dennoch machen ihr diese Aufgaben durchaus Spaß, wie auch der Beruf der Pastorin an sich für Lara Schilde mehr als ein Traumjob ist. Schon eher eine Berufung.
Große Vorfreude habe ich immer, wenn ich am Freitagmorgen in unsere hervorragende Kita gehe. Da bin ich, wenn das irgendwie geht, immer um 10 Uhr in unseren vier Kindergartengruppen, auch schon im Altbau und jetzt im Neubau in Bexhövede. Da werde ich immer schon freudestrahlend begrüßt von den Kindern und das ist ganz, ganz toll. Ich feiere darüber hinaus auch über die Maßen gerne Gottesdienste und auch wenn es sich komisch anhört, ich beerdige auch gerne. Und da ist es wirklich so, da sagen dann manchmal die Leute, oh, darf ich das eigentlich sagen? Das war jetzt eine schöne Beerdigung. Und dann sage ich immer, ja, das darf man sagen, weil eben auch diese Bereiche im Leben gut gestaltet und begleitet sein wollen. Und wenn ich ein Trauergespräch habe und Menschen legen mir das Vertrauen dar, dass sie mir von ihren liebsten Menschen und aus deren Leben erzählen, dann ist das auch etwas, auf das ich mich freuen kann, weil ich diese ganzen Geschichten hören und sammeln darf.
Dabei merkt sie, dass sich Beerdigungen und Trauerfeiern im Laufe der Zeit schon sehr gewandelt haben. Glücklicherweise, meint Lara Schilde.
Der Trend zu einer Individualisierung ist selbstverständlich bei den Trauerfeiern auch da und ich begrüße das. Das fängt an bei der Musikwahl. Ich bin da sehr offen. Ich sage immer, also alles außer Highway to Hell können wir gerne hören. Das ist ja so, dass in Musik auch sehr, sehr viele Erinnerungen verborgen liegen. Und da denke ich, ist es auch eine Chance, dann über diese Texte die Predigt zu gestalten und zu gucken, ja, wo sind da eigentlich Dinge, Begegnungen mit Gott in unserem Leben und Dinge, für die wir danken, wenn wir auf dieses Leben, das Gott uns geschenkt hat, zurückblicken. Darüber hinaus ist es so, dass die Bestattungsformen sich natürlich sehr verändert haben. Ich bin auch öfter im Friedwald, bin da auch wirklich sehr gerne. Und ich denke, es ist diese Vielfalt, die wir haben, die auch wichtig ist. Es geht darum, in der Trauer und bei Trauerfeiern Menschen zu begleiten an diesen Übergängen im Leben. Und ich denke, das können wir sehr vielfältig tun. Und wenn Menschen da besondere Wünsche haben, sei es den Ort der Trauerfeier betreffend oder eben auch die Form, dann gehe ich da sehr gerne drauf ein.
Die Zeiten als Pastorin in einer Gemeinde im Kirchenkreis Wesermünde seien herausfordernd. So Lara Schilde.
Nichtsdestotrotz haben wir auch gerade jetzt in der Corona-Zeit ja auch mit unterschiedlichen Formaten gute Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel ja verschiedene Podcasts, die wir aufgenommen haben oder auch für Menschen, die da analoger unterwegs sind, hatten wir lange Telefonandachten, die über die Maßen gut angenommen worden sind, wo wirklich Leute, so stelle ich mir das vor, gemütlich auf dem Sofa gesessen haben, dann mal eben angerufen haben und übers Telefon dann meine oder andere Stimmen hören konnten. Und ich denke, dass diese Vielfalt wichtig ist, dass ich das sehr respektiere, wenn Menschen sagen, sie möchten ihren Glauben lieber für sich gestalten. Und das war schon immer so, das hat sich gar nicht groß verändert.
Ja, Tatsache ist ja aber, dass die Mitgliederzahlen leider Gottes zurückgegangen sind in einem erheblichen
Maß.
Genau,
aber das liegt, glaube ich, auch gar nicht nur an der persönlichen Religiosität oder Spiritualität. Das ist ein Relevanzverlust in Kirche, der sich ja durch alle Gesellschaftsvielfältigkeiten zieht.
Was kann denn eigentlich Kirche aus Ihrer Sicht machen, um Menschen immer noch zu erreichen? Also es gibt ja nun diese typischen Feste, wo die Kirchen immer proppevoll sind. Weihnachten zum Beispiel ist so das Typische. Sagen Sie sich da vielleicht auch manchmal als Pastorin, wenn Sie denn nach einem Familiengottesdienst mal kurz Luft schnappen zu Ihrem Mann, die sehe ich alle nicht wieder. Ich habe schon so einen Hals, wenn ich daran denke. Das ist eigentlich schade. Wie kann man diese Menschen für sich gewinnen?
Also das habe ich noch nie gesagt. Und ich denke, es ist eine Riesenchance für Kirche, bei den Menschen und mit den Menschen zu sein. Und das gelingt, Gott sei Dank, in unserer Kirchengemeinde in Bexhövede und den Dörfern auch wirklich recht gut. Allein dadurch, dass ich einmal die Woche in der Kita sein darf, entstehen solche Bindungen zu den Menschen. Das passiert mir dann, dass ich dann zum Beispiel jetzt im Advent in der Grundschule war, in meiner Rolle als Mama zum Keksebacken und eine andere Mama mich ansprach und sagte, du, wir haben ja mit Kirche überhaupt nichts am Hut, ne? Haben wir irgendwie nie was mit zu tun gehabt, war noch nie so, aber unsere Tochter, die erzählt immer. Und wie du das immer so erzählst, mit Gott und mit der Liebe, also das finden wir toll. Und dann kann das manchmal auch gelingen, dass wir dann diese Menschen für verschiedene Projekte gewinnen können. Was ich auch über die Maßen wichtig finde, ist, mit den Menschen vor Ort in anderen Bezügen gemeinsam zu arbeiten. Also wir haben zum Beispiel in Bexhövede, ja, wir sind Bexhövede mit den verschiedenen Vereinen. Da gibt es unterschiedliche Projekte wie auch den Weihnachtsmarkt und darüber gelingt es dann auch Menschen anzusprechen, die dann zum Beispiel zu einem Angebot für Kinder in die Kirche kommen und dann kommt man ins Gespräch. Und es ist so, dass wir schon lange nicht mehr erwarten können, dass die Menschen zu uns in die Kirche oder ins Gemeindehaus kommen. Das war eigentlich auch ursprünglich ja gar nicht so. Also Jesus oder Johannes der Täufer sind ja auch immer zu den Menschen hingegangen. Und ich gehe in die Kita, ich gehe in die Schulen, ich gehe zu den Menschen, um ihnen von Gott zu erzählen. Und ich denke, dann wird Kirche für Menschen relevant, wenn es sie in ihren Lebensvollzügen und in die Lebensphasen anspricht. Ja, das ist eben so, dass wir versuchen müssen, alle Generationen anzusprechen. Und am Anfang und im eher letzten Drittel des Lebens haben wir da, ich sag mal, bessere Quoten als in der Mitte. Aber auch da ist es so, dass ich immer wieder über die Kinder oder aber auch über die weitergehende Jugendarbeit Menschen erreichen kann. Und wenn man mit den Menschen im Gespräch ist und das für sie relevant ist, dann bekommt für sie Kirche nochmal eine ganz andere Bedeutung.
Das ist mit Sicherheit so. Wenn ich mich mit etwas identifizieren kann, von etwas fasziniert bin, etwas für mich eine Bedeutung genießt, spielt es eine nachhaltige Rolle. Die Kirche versucht hier ihren Platz zu behaupten, mit der ihr eigenen, sehr menschlichen Art, vor allem mit Bodenhaftung, erreicht Lara Schilde bestimmt viele Bexhöveter. Sie macht sich viele Gedanken, wie Kirche die Menschen im Jahr 2023 erreicht und wie könnte die Kirche eine Relevanz für die Menschen in 10 Jahren bekommen?
Eine unglaublich spannende Frage. Wir haben nämlich gerade eine Klausurtagung gehabt mit allen hauptamtlichen Pastorinnen, Pastoren, Diakonen. Und da haben wir eine ganz tolle Methode gemacht, die heißt Blick zurück aus der Zukunft. So eine Retroperspektive. Und da haben wir gesagt, genau in 10 Jahren, und haben ein Interview geführt, eben als Methode, um uns zu vergewissern, ja, wie wir die Zukunft gerne gestalten würden. Es ist so, dass wir schon jetzt und auch in 10 Jahren viel stärker im Team arbeiten werden in den Kirchengemeinden. Da sind wir gerade sehr miteinander auf dem Weg und deswegen wird Kirche in 10 Jahren so sein, dass wir sehr um unsere Stärken wissen und uns gegenseitig unterstützen auf der Ebene der Hauptamtlichen, also Pastorinnen und Pastoren, Diakoninnen und Diakone, aber auch auf der Ebene der Ehrenamtlichen. Also schon jetzt ist es so, wir haben zusammengesessen im regionalen Kirchenvorstand, dass wir sehr mit den Ehrenamtlichen zusammenarbeiten. Also Kirche geht immer nur mit vielen im Team und das wird in 10 Jahren noch viel mehr so sein, weil da muss man überhaupt gar nicht die Augen vor verschließen, wir wesentlich weniger Menschen in den Kirchengemeinden sein werden. Schon jetzt ist es so, dass ich relativ viele Austritte aus der Kirche verzeichne. Das tun alle Kirchengemeinden. Das ist vielleicht auch hier auf dem Land noch ein bisschen weniger als in den Städten. Aber auch wir merken diesen Trend und da gilt es auch gar nicht, die Augen vor zu verschließen, sondern dem einfach wirklich ins Gesicht zu sehen. Das ist so. Und es wird so sein, dass die Ortskirchengemeinden, die wir jetzt haben, sicherlich noch eine Rolle spielen werden, aber die Zusammenarbeit viel, viel wichtiger sein wird.
Wie diese Zusammenarbeit denn ausgestaltet werden wird, na, das ist natürlich noch offen. Die Angebote der Kirchengemeinde Bexhövede sind vielfältig, insbesondere für Kinder und Familien. Am Dienstagnachmittag treffen sich alle 2 Wochen die Kinder der Kinderkirche. Ergänzend gibt es die Familiengottesdienste, Theaterprojekte und andere Aktionen wie das Ostereiersuchen im Pfarrgarten oder Feste zu St. Martin oder Erntedank. Zudem Aktionen rund um den wunderschönen alten Pfarrgarten. Das Gemeindehaus ist jeden Tag für Gruppen und Veranstaltungen geöffnet. Menschen aller Generationen sollen sich hier wohlfühlen. Mehr zur Kirchengemeinde Bexhövede und den Angeboten gibt's auf der Homepage kirchengemeinde-wiesermünde.de. Lara Schilde hat ja das ganz große Glück, in der ältesten Kirche im Altkreis Wiesermünde predigen zu dürfen. Die Johannes der Täuferkirche stammt aus dem 12. Jahrhundert. Hier verbergen sich spannende Geschichten. Darüber sprechen wir übrigens in der nächsten Ausgabe unserer Podcast-Lokalradioshow Bei uns in Lockstedt ausführlich und klären auch auf, warum Bremen einst aus Bexhövede regiert wurde. Lara Schilde verfügt über ein enormes Geschichtswissen, wenn es um ihre Kirche geht. Ist schon stark. Und wenn die Pastorin einfach mal Feierabend oder frei hat, Wie schaltet sie am liebsten ab?
Ich bin sehr, sehr gerne unterwegs in den Wäldern und Wiesen und gehe gerne spazieren. Und wenn ich mir dann den Wind um die Nase wehen lasse, dann gelingt das ganz gut. Ich reise gerne und ich spiele auch gern Klavier. Und über die Musik gelingt mir das auch immer wieder gut.
Unsere Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Lockstedt porträtieren wir ja ausgewählte Unternehmen, darunter auch Firmen, von deren Existenz viele von uns möglicherweise noch gar nichts wussten, wie die MH-Quadrat Offshore GmbH aus Stotel. 2019 siedelten Markus Hummel, René von der Hillen und Jens Metzen ihren Betrieb hier an. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für das Unternehmen tätig. Und damit wir alle nun eine Vorstellung von den spannenden Aufträgen der MH-Quadrat Offshore GmbH erhalten, wird uns Geschäftsführer Markus Hummel jetzt erzählen, womit sich genau dieses Unternehmen beschäftigt.
Wir beschäftigen uns mit der Inspektion, Wartung und Instandhaltung von Offshore-Stahlstrukturen. Das ist am Ende des Tages das, was wir tun. Grob zusammengefasst, das beinhaltet zum einen Prüfungen, Inspektionen von Bauwerken, dass die eben noch standsicher sind, dass da nichts kaputt ist und dass man die guten Gewissens weiter betreiben kann.
Sind die denn anfällig?
Wenn da mal zum Beispiel ein Schiff irgendwo gegen eine Leiter fährt, geht die Leiter kaputt. Und dann muss man die eben auch reparieren und solche Sachen. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass die Strukturen regelmäßig zu inspizieren sind, ob sie eben noch standsicher sind. Anfällig würde ich nicht sagen, die sind schon sehr robust gebaut, dennoch muss man sie im Blick behalten.
Wie weit müssen Sie denn da rausfahren?
Das kommt ganz drauf an, wo die Windparks sind. Der weiteste ist in Deutschland zumindest so ungefähr 100 Kilometer vor Borkum.
Wenn das mal richtig alles funktioniert und auch wirklich vernünftig genutzt wird, welche Chance birgt Offshore?
Offshore ist aus meiner Sicht in Deutschland die einzige Chance, um wirklich ausreichend nachhaltig erneuerbare Energien herzustellen. Wir haben hier die Möglichkeit nicht, wie es andere Länder haben, mit Tidenkraftwerken. Dafür ist die Nordsee einfach nicht gemacht. Wir haben nicht genug Tidenhub für Strömungskraftwerke. Wir haben keine Berge, wo wir Pumpspeicherkraftwerke, Wasserkraftwerke bauen könnten. Wir haben hier tatsächlich einfach nur die Möglichkeit, den Wind zu nutzen. Der Wind weht auf See wesentlich stetiger, ungestörter und auch häufiger, wenn man sich die Windverteilungen anschaut. Das ist unsere Chance in Deutschland, regenerative Energien herzustellen.
Nun haben Sie hier ein Grundstück in Stotel, da ist das Bürogebäude drauf, Sie haben eine Halle dabei. Wenn Sie jetzt rausfahren zur Inspektion, was nehmen Sie denn aus der Halle mit? Wissen Sie schon, was Sie erwartet oder sagen Sie, wir haben so eine Grundausstattung dabei und gucken mal?
Nein, also wir wissen ziemlich genau, was wir zu tun haben. Je nachdem, wie gerade die Spezifikation des Jobs ist, packen wir eben unsere Messgeräte ein. Man braucht viel Logistikkram noch, den man dabei haben muss, kranbare Kisten, um das Zeug auf die Plattform beispielsweise oder auf die Windenergieanlage zu kriegen. Man muss ganz viel persönliche Schutzausrüstung dabei haben, Überlebensanzüge, Rettungswesten, Helm und Arbeitsklamotten, Sicherheitsschuhe sind sowieso Standard. Kletterequipment, Seilzugangstechnik, hunderte Meter von Seile, wenn ich irgendwo runterklettern muss. Also was haben wir dann mit dabei?
Sind Sie Bergsteiger auch?
Bergsteiger ist falsch gesagt. Der Großteil unserer Leute sind Industriekletterer tatsächlich. Industriekletterei ist seilunterstützte Zugangstechnik. Das heißt, man kennt es vielleicht von Land, von irgendwelchen Hochhäusern oder Schornsteinen, Industrieanlagen, wo in Höhen gearbeitet werden muss. Die Leute haben dann eben zwei Seile, ein Arbeitsseil, ein Redundanzseil, dass sie eben doppelt gesichert sind und klettern dann Wände hoch und runter.
Nun ist es aber auch so, das müssen wir den Hörern kurz erklären, sie rauschen da nicht nur an, indem sie mal da kurz rüberfliegen oder mit dem Schiff dahin fahren und abends wieder zurück. Sondern wenn so ein Einsatz kommt, dann ist Ihre Truppe, aus wie vielen Leuten besteht die dann? Wie lange unterwegs?
Also der Standardeinsatz sind 3 Leute, gerade für so einen Inspektionsjob. Jetzt haben wir natürlich auch, neben der Inspektion bieten wir eben auch an, oder ist in unserem Portfolio noch zusätzlich das Reparaturgeschäft, das Umbaugeschäft. Da bauen wir eben dann auf Plattformen größere Stahlbaukomponenten um, neu ein, was auch immer. Dort können die Teams dann auch größer sein, multidisziplinär mit Gerüstbauern mit dabei, mit Beschichtern mit dabei. Dort werden die Teams dann auch, sind mal 5 bis 8 Mann groß. In der Regel sind es 3. Meistens starten wir dann eben hier aus Stotel. Die klassische Offshore-Rotation in Deutschland sind 14 Tage. Das heißt, wir fahren los und 14 Tage später, zwei Wochen später, kommen wir wieder nach Hause.
Wie seid ihr denn da untergebracht?
Zum Teil auf den schönen Ferieninseln Deutschlands, also auf Helgoland, auf Borkum, auf Rügen, in netten Hotels in Strandnähe. Also das kann man sich dann schon auch gut gefallen lassen. Oftmals aber halt auch auf Plattformen selbst oder auf Wohnschiffen. Dann fährt man eben mit einem großen Schiff raus und ist dann zwei Wochen auf dem Schiff.
Ist das so Ihr Traumjob jetzt?
Ja, glaube ich schon. Also habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht, aber ich bin schon sehr glücklich mit dem, was ich gerade tue. Ja.
Ein glücklicher Markus Hummel, Geschäftsführer der MH Quadrat Offshore GmbH in Stotel. Mehr über dieses Unternehmen auf der Homepage mhquadrat.de. Das altehrwürdige Stadttheater Bremerhaven im Herzen der Seestadt steht jetzt im Mittelpunkt der Podcast-Lokalradioshow Bei uns in Lockstedt. Wir stellen zwei Männer vor, die sich diesem Haus eng verbunden fühlen. Der eine ist gebürtiger Friese, wuchs in der bekannten Bierstadt Jever auf und kam als Lehrer, unter anderem im Fach Deutsch, 1975 nach Bremerhaven. Thomas Trümper.
Hab eigentlich immer Leistungskurse Deutsch in der gymnasialen Oberstufe gehabt. Und es war eigentlich immer sowas wie ein Pflichtprogramm, dass ich mit meinen Leistungskursen ins Theater gegangen bin.
Der andere stammt gebürtig aus Celle, Jahrgang 67 und wollte einst Lehrer werden. Wie gesagt, wollte. Lars Tietje.
Ich habe gemerkt, dass ich keine natürliche Autorität verbreite, wenn ich in ein Klassenzimmer trete. Und dann habe ich mir überlegt, ob das wirklich eine gute Idee ist, das beruflich zu machen. Und dann fallen einem so die ganzen Lehrerinnen und Lehrer ein, die man in seiner Schulzeit so erlebt hat. Und habe ich gedacht, nee, vielleicht gibt es doch noch was anderes. Und parallel dazu eben gab es ganz viel künstlerischen Input durch mein Studium an der Musikhochschule und viel Nachfrage auch für meine anderen Qualitäten. Also ich wurde dann sehr viel als Pianist für Sänger gefragt und habe in Musiktheaterproduktionen mitgewirkt. Und da entstand dann irgendwie, da änderte sich das plötzlich.
Lars Tietje tat gut daran, andere berufliche Schwerpunkte zu wählen. Denn seit zwei Jahren ist er der Intendant des Stadttheaters Bremerhaven, dem Mehrspartenhaus, bestehend aus Musiktheater, Opernchor, Schauspiel, jungem Theater, Ballett, dem Philharmonischen Orchester Bremerhaven und der niederdeutschen Bühne Vorderkant. Volles Programm. Das Stadttheater Bremerhaven ist vermutlich uns allen ein Begriff, eine feste Säule, ein Fels in der Brandung für die Bremerhavener Kulturszene. So mögen es die meisten empfinden. Jedoch, wenn der Bremerhavener Haushalt durch eine raue See geführt werden muss, geraten einige schon ins Grübeln, ob ein solches Theater wirklich sein muss. Intendant Tietje sieht's nüchtern.
Vordergründig vielleicht immer mal, vor allem wenn die Nöte dann da sind, zu gucken, wie kriegen wir den Haushalt irgendwie glattgezogen. Das dann schon. Ich denke, wenn wir dann ehrlich in uns gehen, dann wird es auch Politikern so gehen und dass sie sehen, dass es einfach zur Seele einer Stadt gehört, zu der Bürgerlichkeit, also gelebte Kultur in einer Stadt zu haben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Stadt Bremerhaven trotz der immerwährenden finanziellen Schwierigkeiten immer an diesem Theater festgehalten hat.
Na ja, warum die Seestadt immer an ihrem Theater festgehalten hat, ist sicherlich auch der Verdienst engagierter Theaterfreunde. 1970 sah es nämlich für den Fortbestand des Theaters ganz düster aus, erinnert sich Thomas Trümper.
Damals stand das Theater in Frage. Der damalige Oberbürgermeister wollte das Theater schließen. Und daraus hat sich eine Bürgerbewegung ergeben, die den Theaterförderverein gegründet hat. Unser Ziel war in den letzten Jahren immer auf die 1500, aber wir sind jetzt bei 1400.
Eine beachtliche Zahl, vor allem wenn wir uns klar machen, dass bei der Gründung vor 53 Jahren 256 Mitglieder mit von der Partie waren. Es sind Menschen wie Thomas Trümper, denen das Theater aus den unterschiedlichsten Gründen wichtig ist, die vielleicht sogar selbst einmal gerne Theaterluft schnuppern.
Ich habe da schon als Statist mitgespielt.
Abgesehen davon ist Thomas Trümper der Vorsitzende des Theaterfördervereins. Ihn verbindet aber auch viel mit der Gemeinde Lockstedt, vor allem mit unserem Gymnasium. Schließlich war Thomas Trümper hier einst Direktor. Der Draht ins Rathaus der Gemeinde zu Bürgermeister Dietlef Fellbrock war und ist ein sehr kurzer und guter.
Und ich bin ganz froh, um das mal an dieser Stelle deutlich zu sagen, dass der Bürgermeister aus Lockstedt bei uns im Theaterbeirat ist.
Da die Hälfte des Theaterpublikums aus dem Bremerhavener Speckgürtel kommt und somit auch aus Lockstedt, macht es ja durchaus Sinn, dass mit Bürgermeister Dietlef Fellbrock auch die Gemeinde Lockstedt Mitglied im Förderverein des Stadttheaters Bremerhaven ist.
Wir sind ein Förderverein. Das ist erstmal eine ideelle Leistung, die wir erbringen. Wir haben einen Beitrag von 20 Euro, das kann sich fast jeder leisten. Es gibt aber ganz viele Mitglieder, die auch wesentlich mehr bezahlen. Bis zu 200 Euro, 300 Euro Mitgliedsbeitrag. Und wir haben ganz viele Mitglieder, die einen Geburtstag ausrichten für sich und um Geld spenden für den Theaterförderverein. Da kommen manchmal 5.000, 6.000 Euro zusammen, die dem Theater wieder zugutekommen.
Im Laufe der Jahrzehnte kam viel Geld zusammen. Thomas Trümper.
Seit 1970, meine Schatzmeisterin hat das mal aufgelistet, haben wir weit über 2 Millionen Euro dem Theater zur Verfügung gestellt. Das ist eine Hausnummer, nicht? Und normalerweise haben wir aus Mitgliedsbeiträgen circa 40.000 Euro zur Verfügung. Dann gibt es noch da einen Sponsor, einen Großsponsor da. Und wir haben sehr zum Vergnügen des Theaters 2 große Erbschaften gemacht. Und wir konnten damit zum Beispiel etwas kaufen, was das Theater sonst aus eigenen Mitteln nicht hätte kaufen können. Jedenfalls nicht so leicht. Ein Hubwagen. Wir haben den Vorhang im kleinen Haus erneuert. Wir haben jetzt gerade letztens den Schwingboden fürs Ballett, fürs große Haus finanziert. Also wir finanzieren Sachen eigentlich, die das Theater aus den Haushaltsmitteln nicht so leicht, will ich mal sagen, finanzieren kann.
Das ist so und damit für Intendant Lars Tietje durchaus eine herausfordernde Aufgabe.
Aber ich habe das immer als gerade spannend empfunden, zu gucken, wie sind die Rahmenbedingungen und was kann ich damit machen. Und die Theater, in denen ich gearbeitet habe, waren ja sehr unterschiedlich groß. Und erstaunlicherweise kriegt man es überall hin, tolle Dinge zu machen und das Publikum mitzunehmen und zu begeistern. Vielleicht ist es sogar das eigentliche Geheimnis, was mir besonders Spaß macht. Also warum ich auch diesen Beruf gewählt habe und nicht einen rein künstlerischen Beruf, ist es, dieses zusammenzubekommen. Also zu gucken, was sind die Rahmenbedingungen? Man kann ja da ein bisschen auch steuern und gucken und das auszuloten und letzten Endes dann den Künstlerinnen und Künstlern, die es dann machen, dann die Rahmenbedingungen zu geben, die sie brauchen, um gute Kunst zu machen.
Dass er das sehr gut beherrscht, stellte Lars Tietje bereits unter anderem als Generalintendant und Geschäftsführer der Mecklenburgischen Staatstheater GmbH unter Beweis. Ihm gelingt es, Menschen für die Sparten im Stadttheater und für den Standort Bremerhaven zu begeistern.
Also wir punkten erstmal weltweit damit mit dem Stadttheatersystem und mit den festen Beschäftigungsverhältnissen. Das ist erstmal was, was es kaum irgendwo anders auf der Welt gibt. Und dann können wir natürlich einfach wirklich eine Stadt anbieten, die wirklich eine schöne städtische Infrastruktur hat. Also wer das Meer liebt, ist gut aufgehoben in Bremerhaven. Wir können wirklich, glaube ich, stolz darauf sein und auch wirklich sagen, wir haben hier eine Stadt, in der vieles geboten wird, in der viel Infrastruktur ist, in der man auch gut angebunden ist. Und wir haben einfach die Natur vor der Haustür.
Genau, wie hier bei uns in Lock steht. Und damit der Betrieb so reibungslos wie möglich laufen kann, ist der Intendant auch auf die Unterstützung und das Engagement des Fördervereins angewiesen. Deswegen ermutigt Thomas Trümper beispielsweise als Vorsitzender des Fördervereins auch stets den Intendanten, ihm einmal im Jahr so eine Art Wunschzettel für mögliche Finanzierungen zukommen zu lassen.
Das Theater weiß, was wir gerne fördern und was wir nicht so gerne fördern. Wir fördern mehr investive Maßnahmen als Verbrauchsmaterial, sag ich mal. Merkwürdigerweise, das habe ich auch jetzt erst erfahren von Herrn Tietje, hat das Theater gar keinen Investitionshaushalt. Jede Stadt, jede Gemeinde hat einen Investitionshaushalt und da steht drin, was in den nächsten Jahren mit Vollmachten ausgegeben werden soll. Und das steht im Haushalt drin. Das steht dem Theater gar nicht zur Verfügung. Und deswegen sind die, so sage ich das mal, Herr Tietje, sind Sie eigentlich ganz froh, dass Sie uns haben dafür, genau, für solche Sonderausgaben.
Und die Stadt Bremerhaven sicherlich auch.
Ja. Ja, das denke ich auch.
Mehr noch, Thomas Trümper legt nach.
Wir sind auch einigermaßen stolz darauf, dass wir das als Theaterförderverein, das junge Theater mit aus der Wiege gehoben haben. 2 Mitglieder aus dem Vorstand haben dafür gesorgt, dass in den ersten 3 Jahren die Finanzierung stand. Weil die in den Serviceclubs rumgegangen sind, weil die in den Firmen rumgegangen sind, die waren bekannt, Banker waren das, und haben Geld reingeholt. Und zwar haben die alle für 3 Jahre die Unternehmen und auch die Serviceclubs sich verpflichtet, für 3 Jahre jeweils 5.000 Euro zu spenden. Und das war so die Anschubfinanzierung für das junge Theater Bremerhaven.
Das ist nun schon wirklich eindrucksvoll, was mit Hilfe des Theatervereins alles realisiert werden konnte. Mitglied im Förderverein kann übrigens jeder werden. Das Anmeldeformular gibt es als Download auf der Homepage theater-förderverein-bremerhaven.de. Die Fördervereinsmitglieder erleben ihr Stadttheater noch einmal ganz anders.
Es ist eine Win-Win-Situation, denke ich mal. Wir haben die Montagsrunden bei uns, wo sich die neuen Ensemblemitglieder und auch der Intendant, als er neu war, sich vorgestellt haben. Und da sind immer im Moment 30, 40 Mitglieder, die sich das anhören. Wir machen eine Talkshow dann und das geht über anderthalb Stunden etwa. Und da gibt es dann musikalische Beiträge, wenn Orchestermitglieder da sind oder wenn Sängerinnen oder Sänger da sind, dann singen die etwas. Und das ist immer eine sehr schöne Veranstaltung. Und erstmalig waren die Mitglieder des Theatervördervereins zum Theater-Neujahrsempfang eingeladen und haben eine wunderschöne Vorstellung gesehen.
Zur nächsten Montagsrunde am 17. April wird der technische Direktor des Stadttheaters erwartet, nämlich Harm-Dirk Feldmann. Bereichern Sie doch auch den Förderverein durch Ihre Mitgliedschaft. Gemeinsam lässt sich vieles erreichen. Dessen ist sich Intendant Lars Tietje sicher.
Das hat einfach eine Kraft und es sind auch Multiplikatoren in die Gesellschaft hinein. Wie stark das Theater in der Gesellschaft vernetzt ist, zeigt unter anderem dieser große Förderverein.
Fördervereinsmitglieder erhalten auch Angebote, sich Theaterproben anzuschauen oder außerhalb der Vorstellung den Theateralltag hinter den Kulissen zu entdecken. Ich wette ja, spätestens danach werden sie sich noch mehr mit dem Stadttheater Bremerhaven verbunden fühlen. Das empfindet selbst der Intendant so, der ja nun in seiner Laufbahn schon viele Häuser kennenlernte. Noch einmal abschließend, Lars Tietje.
Also es hat immer irgendwas Erhebendes in diesem Haus. Also wenn ich durchs leere Haus gehe, dann höre ich sozusagen die Proben oder höre die Werkstätten arbeiten und man hat einen Geruch, also Theater hat ja einen Geruch, in der Schlosserei natürlich anders als auf der Bühne oder so. Das ist, glaube ich, einfach was unglaublich schön ist, ein lebendiges Stadttheater mit all seinen, also nicht nur Sparten, sondern auch Gewerken dort zu haben. Das Schöne ist auch, dass wir alles in einem Gebäudekomplex haben, außer dem Jungen Theater, das passte dann nicht mehr rein, dass es gegründet worden ist. Ich habe sozusagen in diesem Gebäudekomplex all das, was Stadttheater ausmacht.
Volksbank Bremerhaven-Cuxland ist uns allen ja bestens bekannt. Filialen und auch Mitarbeiter sind einzeln von uns wiederum sehr vertraut. Aber wer steckt denn eigentlich hinter den Stimmen, wenn wir die Volksbank Bremerhaven-Cuxland anrufen? Das sind ausschließlich Mitarbeiterinnen, die im Team direkt arbeiten. Und das wiederum wird geleitet von einem Mann, nämlich von Holger Mangels.
Telefonzentrale haben wir es früher genannt, als wir nur die Telefonate vermittelt haben, als wir am Telefon selbst noch gar keinen Fallabschluss gemacht haben. Also das heißt, früher wurden die Telefonate eigentlich nur zu den Beratern durchgestellt oder der Berater hat eine Information bekommen, der Kunde möchte zurückgerufen werden und ist dann und dann am besten erreichbar.
Doch die Zeiten haben sich längst geändert. Damals, so erinnert sich Holger Mangels,
da gab es selten das Feedback, Mensch, Herr Mangels, da haben Sie mir aber geholfen, sondern da hat man einfach das Telefonat weitervermittelt ohne Fallabschluss. Und heute ist es so, dass die Kunden eben halt auch das wertschätzen, dass am Telefon die Dinge schon direkt fallabschließend umgesetzt werden können und der Kunde nicht einen halben Tag oder einen ganzen Tag auf den Rückruf von einem Mitarbeiter an der Bank warten muss.
So sieht's aus. Das liegt daran, dass sich das Team direkt der Volksbank Bremerhaven-Cuxland nicht aus reinen Telefonistinnen zusammensetzt.
Bei uns im Team direkt sind alle ausgebildete Bankkaufleute oder eben schon so lange in der Bank dabei, dass man sie als ausgebildete Banker betrachten bzw. bezeichnen kann. Insofern Spezialisten.
Und die wissen, wovon sie reden. Dass sich das Team direkt ausschließlich, bis auf den Chef eben, aus Frauen zusammensetzt, ist zwei Umständen geschuldet. Erstens, viele Mitarbeiterinnen möchten gerne Teilzeit arbeiten und das lässt sich hier eben sehr gut machen. Und zweitens, es hat sich bislang kein Mann beworben. Kann sich irgendwann ja mal ändern. Das Team direkt zeichnet allein schon aus, dass es eben kein Callcenter in einer fernen Großstadt ist, das hier diesen Dienst an den Kunden übernimmt.
Der Vorteil mit unseren Mitarbeitern, die hier aus der Region kommen, ist natürlich ganz klar, wir sprechen die gleiche Sprache des Kunden. Das Gespräch wird auf Augenhöhe geführt.
Vor allem, das Team direkt kennt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses persönlich, denn
es gibt ja Berater bei uns, die bedienen ihre Kunden schon 40 Jahre. Das wissen eben halt auch unsere Mitarbeiterinnen am Telefon, wie diese Beziehungen dann zwischen Kunde und Berater aussehen. Das heißt, ohne dass man jetzt hundertprozentig genau den Kunden kennt oder weiß, was er möchte, kann man aber schon einschätzen, wenn man weiß, das ist jetzt der Kunde Meier und der hat mit dem Berater Müller zu tun, dann kann man schon sehr gut einschätzen, worum geht's, Was sind vielleicht für Themen offen?
Einiges kann ja sogar vielleicht telefonisch erledigt werden. Das Dienstleistungsangebot jedenfalls ist vielfältig.
Unsere Kunden können alle Dienstleistungen rund um das Thema Zahlungsverkehr auch am Telefon bei uns in Anspruch nehmen. Das geht von Kontostandabfragen, Umsatzabfragen, Überweisungen am Telefon durchgeben, Daueraufträge ändern. Das sind so die Klassiker, die Kunden am Telefon durchführen können. Dann haben wir aber auch ganz besondere Dienstleistungen. Das ist zum Beispiel der Volksbank Wertbrief. Wir können unseren Kunden auch Geld mit der Post nach Hause schicken, das telefonisch bestellt werden kann. Auch diese Möglichkeit haben wir. Das haben wir damals eingeführt für unsere Kunden, die gegebenenfalls nicht mehr ganz so mobil sind und weitere Wege zu der Filiale haben. Da gibt es dann die Möglichkeit, einmal die Woche einen Betrag per Post bei uns anzufordern.
Wer also Überweisung nicht online vornehmen möchte, muss folglich nicht alternativ den Überweisungsträger persönlich in einer Filiale der Volksbank Bremerhaven-Cuxland abgeben. Es geht durchaus telefonisch. Mag vielleicht etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Manchmal dauert das länger, liegt dann aber regelmäßig auch daran, dass die Daten der Überweisung auf den Rechnungsformularen so klein geschrieben sind, dass die Kunden auch Schwierigkeiten haben, das manchmal zu identifizieren, weil es so klein geschrieben ist. Aber die Zeit, die nehmen wir uns. Das ist letztendlich auch ein Angebot für diejenigen, die kein Online-Banking nutzen wollen oder nutzen können. Und wir sagen, das bieten wir am Telefon. Diese Möglichkeit der Überweisungsabgabe. Die Überweisungsdaten werden am Ende des Telefonats nochmal wiederholt. Das heißt, der Kunde vergleicht dann nochmal in Ruhe mit seinem Rechnungsformular und bestätigt dann am Ende des Telefonats, dass die Überweisungsdaten, so wie die Mitarbeiterin das erfasst hat, in Ordnung sind. Und dann wird die Überweisung freigegeben und ist in dem Moment gebucht.
Im Gegensatz zu vielen Callcentern, bei denen man gefühlte Ewigkeiten in der Leitung hängen muss, bis irgendwann mal jemand drangeht und beratend helfen kann, sieht das beim Team direkt der Volksbank Bremerhaven-Cuxland gänzlich anders aus. Holger Mangels.
Aktuell haben wir Werte zwischen 12 und 15 Sekunden im Durchschnitt. Das ist ein Spitzenwert, auf jeden Fall.
Dass die Wartezeiten so kurz sind, hat natürlich einen Grund.
Wir wissen, wie viele Kunden haben in der Vergangenheit an welchem Tag zu welcher Stunde bei uns angerufen. Diese Daten stecken im System und das System macht quasi eine Vorschau für uns. Montagmorgen um 8 Uhr fängt das an. Unsere Erreichbarkeitszeiten sind von 8 bis 18 Uhr. Um 8 Uhr geht es los. Dann steigt die Kurve so langsam an. Das heißt, um 8 Uhr ist jetzt noch nicht die Spitze erreicht. Die kommt dann so gegen 10 bis 11 Uhr. Da rufen die meisten Kunden an. Deswegen eine Empfehlung an alle Podcast-Hörer, wenn Sie anrufen, vermeiden Sie die Zeit zwischen 10 und 11 Uhr. Da kann ich ganz klar sagen, das ist die am stärksten frequentierte Zeit. Da erreichen wir so unsere Spitzen. Zu den anderen Zeiten wird die Erreichbarkeit in der Regel etwas besser sein. Und wir versuchen eben halt auf Basis dieser Vorschaudaten unsere Mitarbeiter am Telefon einzuplanen. Was wir nicht vermeiden können, ist, dass es auch mal Stoßzeiten gibt, wo mehr Anrufer plötzlich in der Leitung sind, als wir kalkuliert haben. Das sind dann immer so Momentaufnahmen, dass mal eine Viertelstunde einfach viel, viel stärker frequentiert wird, als wir das im Vorfeld vermuten. Das heißt, dann sind die Wartezeiten auch mal etwas länger. Wenn man als Kunde das merkt und sagt, Mensch, ich bin jetzt schon eine Minute in der Warteschlange, wäre meine Empfehlung, einfach auflegen und dann eine halbe Stunde später nochmal probieren. In der Regel ist es so, dass dann die Erreichbarkeit plötzlich wieder ganz anders aussieht. Denn die durchschnittliche Wartezeit von 12 bis 15 Sekunden, die wir aktuell messen, da wäre dann eine Wartezeit, die eine Minute oder länger schon dauert. Da kann man dann schon so ein bisschen ablesen, oh, das scheint eine Stoßzeit zu sein.
Wer nun nicht in einer Stunde es noch einmal probieren möchte, kann natürlich alternativ auch eine E-Mail mit der Bitte um einen Rückruf schicken.
Wir rufen unsere Kunden, wenn sie eine E-Mail schicken mit einem Rückrufwunsch, gerne zurück. Gut ist, wenn dann auch dabei stehen würde, um welches Thema es sich handelt. Dann kann man schon im Vorfeld bereits die Lösung suchen und ruft den Kunden dann gleich an und präsentiert entsprechend auch die Lösung. Wir bieten auch entsprechende Rückrufformulare auf unserer Internetseite an. Das heißt, wenn ein Kunde feststellt, bei der Volksbank komme ich gerade nicht durch, dann können unsere Kunden das Rückrufformular auf der Internetseite ausfüllen, können dort auch ein Rückruffenster angeben und unsere Telefonanlage baut dann zu diesem Zeitpunkt automatisch die Verbindung zwischen Kunde und Mitarbeiter im Team direkt auf, sodass wir damit auch garantieren können, dass wir dieses Rückrufzeitfenster optimal einhalten.
Eine plietsche Telefonanlage. Die E-Mail-Adresse vom Team direkt hat Holger Mangels natürlich im Kopf.
Unsere E-Mail-Adresse ist direkt@volksbankeg.de. Wenn die Mitarbeiterinnen gerade kein Telefonat haben, das sie bearbeiten, ist es so, dass sie in dem Moment in die E-Mails reingucken und gucken, sind neue E-Mails von den Kunden da, sodass wir in den Zeiten, wo weniger Telefonie da ist, aktiv die E-Mails bearbeiten von unseren Kunden. Wir haben das Ziel, alle E-Mails taggleich zu beantworten. Das heißt, der Kunde kann auch mit einer schnellen Reaktion von uns auf diese E-Mails rechnen.
Besser geht's doch gar nicht. Das wird nur noch dadurch getoppt.
Dem Mason und unserem Team können wohl plattisch schnacken.
Das ist doch eine Hand und wunderbar. Failspaß bietet Anruten, bietet Team direkt von der Volksbank Bremerhaven-Kuxland. Das wäre Holger Mangels, der erste Bas von der Team direkt. Wenn Geräte nicht mehr funktionieren, ist damit nicht gleichzusetzen, dass all diese Dinge nicht für die Ewigkeit produziert wurden und eigentlich auch gleich weggeschmissen werden könnten. So nicht, sagte sich der Lokstädter Michael Peper. Der Mann ist Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik und hatte die Idee, gemeinsam mit anderen Mitstreitern hier bei uns in Lokstedt das Repair-Café ins Leben zu rufen. Das war im Januar 2020. Einmal im Monat sollten die Lokstädter die Möglichkeit erhalten, kostenlos technische Geräte reparieren zu lassen. Lediglich die Ersatzteile werden in Rechnung gestellt. Manchmal ist es ja nur eine Kleinigkeit.
Wenn so alte Schätzchen kommen, so Liebhaberstücke kommen und man kriegt die dann wieder zum Laufen, das ist eine tolle Sache.
Corona bremste jedoch auch das Repair-Café aus. Seit sich die Corona-Lage langsam normalisierte, ging auch das Repair-Café im Juni letzten Jahres wieder an den Start. Die Resonanz, erzählt Michael Peper, war überwältigend.
Wir sind da förmlich überrollt worden. Also das war unglaublich, wie viele Menschen da gekommen sind. Da war natürlich klar, dass wir das dann auch weitermachen wollen.
Einmal im Monat, an jedem letzten Sonntag zwischen 12 und 17 Uhr, öffnet seither wieder das Repair-Café in den Räumen der Düne 4. Geboten werden neben technischem Verständnis, Geschick und Know-how auch Kaffee und Kuchen. Auf sein Team kann sich Michael Peper verlassen.
Ja, das wechselt natürlich ein bisschen. Nicht jeder hat immer Zeit, aber wir sind im Moment maximal zu siebt, die am Schrauben sind, also die reparieren. Und wir haben dann noch zwei, in dem Fall Frauen, die sich um Kaffee und Kuchen und sowas kümmern. Das sind die Leute, die dann vor Ort sind. Meine Frau organisiert diese Kaffeegeschichte. Da haben wir dann eine ganze Reihe hilfsbereiter Leute, die uns dann mit Kuchen versorgen und das wird dann so ein bisschen auf Zuruf gemacht.
Michael Peper war schon immer ein Bastler. Im Hause Peper wird erst einmal geprüft, Geräte wieder zu reparieren, bevor sie weggeschmissen werden. Dadurch verlängerte sich manches Mal die Lebensdauer um Jahre. Bedeutet das aber, dass bei den Pepers im Wohnzimmer noch so ein alter Röhrenfernseher steht?
Etwas zu reparieren ist natürlich immer eine gute Sache, aber man muss gerade heute natürlich auch ein bisschen auf den Energieverbrauch und so gucken. Und so ein Röhrenfernseher, mit dem ich auch gleich heizen könnte, den haben wir denn doch nicht.
Ein Experte ist Michael Peper, genau wie die anderen Aktiven im Repair-Café auch.
Ich bin eher der im Bereich Computer und Unterhaltungselektronik unterwegs ist. Wir haben jemanden, der ein echter Fachmann für Kaffeemaschinen ist. Die also jetzt nicht eine normale, wo man nur Wasser und Kaffee reintut, sondern diese Vollautomaten, wo die Pads reinkommen und was weiß ich nicht alles. Und das ist schon erstaunlich, wie der sich damit auskennt und sich da eingefuchst hat.
Wendet sich beispielsweise jemand mit einem nicht funktionierenden Laptop im Repair-Café an Michael Peper, fragt dieser zunächst.
Dann frage ich als erstes, ist das Windows oder ist das ein ordentliches Betriebssystem?
Und dann kann man mal weitergucken.
Wir sehen das alle, wenn wir an sowas rumschrauben, natürlich auch ein bisschen unter dem Aspekt der Sicherheit. Dann muss man gucken, lässt es sich reparieren unter Einhaltung der notwendigen Vorschriften. Das ist eigentlich so das Entscheidende.
Was sind denn die notwendigen Vorschriften?
Und die VDE-Norm. Das, was elektrisch an Sicherheitsvorschriften eingehalten werden muss, weil wenn man sich ein Haushaltsgerät anguckt, dann wird es ja oft mit 230 Volt betrieben. Da muss man die entsprechenden Vorschriften wahren und die Sicherheit einhalten.
Stets wird zunächst versucht, den Fehler zu finden, der Sache auf den Grund zu gehen.
Man muss auch manchmal sagen, es gibt auch Sachen, da lohnt es sich auch wirklich nicht. Da stehen nachher, es müssen eventuell Ersatzteile beschafft werden und da stehen nachher Ersatzteilkosten und der Aufwand in keinem Verhältnis mehr zu einer Neubeschaffung. Das, so realistisch muss man auch sein.
Letztlich eine Frage der Abwägung. Mitgebracht werden darf fast alles. Michael Pieper.
Zu uns kann mitgebracht werden, was man tragen kann.
Da werden richtige kleine Schätze in die Düne 4 getragen.
Da war jemand da mit einem alten Plattenspieler. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, so ein Kofferplattenspieler.
Sowas kenne ich noch.
So habe ich mir gedacht. Da scharten sich sofort alle zu, so unter dem Motto, ja, was sind da für Transistoren drin? Und dann wurde sofort geguckt, ich habe gesagt, Mitte der 60er Jahre. So war dann auch, die Transistoren wurden Anfang der 60er Jahre produziert. An sowas kann man mal schon mal abschätzen, aus welcher Zeit stammt das. Natürlich kann man irgendwo einen Plattenspieler heute kaufen. Der hat dann auch noch ein USB-Interface und alle möglichen Dinge. Aber das hat natürlich einen Liebhaberwert, so ein Gerät.
Nicht? Ich sagte ja bereits, dass hier auch Kaffee und Kuchen angeboten werden. Das ist ideal, nicht? Da kann man sich's doch gut gehen lassen, während kostenlos versucht wird, das defekte Gerät wieder flott zu bekommen.
Die Idee beim Repair-Café ist eigentlich nicht, dass jemand da hinkommt und etwas repariert bekommt und dann wieder weggeht. Die Idee ist, dass er sich mit jemandem zusammensetzt, der die Fachkenntnisse hat und auch das Werkzeug hat und mit demjenigen zusammen dann die Reparatur vornimmt.
Das ist aber auch nicht immer einfach, ne?
Das ist nicht immer einfach und das ist auch, manchmal ist das auch ein frommer Wunsch, das muss man ganz klar sagen. Aber wir legen großen Wert darauf, dass eben nicht jemand mit dem Toaster kommt, stellt den hin, geht dann Kaffee trinken und irgendjemand setzt sich an den Toaster und repariert den stillschweigend, sondern das sind schon Dinge, die dann in gegenseitiger Anwesenheit gemacht werden. Ob das dann mit gegenseitigen Aktivitäten ist, das muss man dann sehen. Aber wir legen Wert darauf, dass derjenige dann dabei ist.
Den Gästen des Repair-Cafés sollte bewusst sein, so Michael Pieper,
dass das Repair-Café eine ehrenamtliche Leistung ist, die gratis ist, die aber insofern keine Verbindlichkeiten hat, wenn wir es nicht reparieren können. Oder aber, wenn es hinterher noch kaputter sein sollte, dann haften wir dafür nicht.
Wer die aktiven Bastler mit Verstand und Tatkraft im Repair-Café unterstützen und somit ein Teil des Teams werden möchte, ist herzlich willkommen.
Wir haben im Moment eigentlich niemanden, der sich wirklich mit Smartphones auseinandersetzen kann, dass er sich damit auskennt, wie man die Dinger wirklich vernünftig auseinander und wieder zusammenkriegt. Wie man womöglich auch mal ein Display austauschen könnte, also die Scheibe austauschen könnte. Das wäre schon gut, wenn da jemand noch dazukommen könnte.
Am besten einfach in der Düne 4 einmal vorbeischauen und sich selbst einen Eindruck verschaffen. Gelegenheit dazu gibt stets am letzten Sonntag im Monat zwischen 12 und 17 Uhr. Das nächste Mal am 30. April. Vielleicht erleben Sie dann ja auch ein Glücksgefühl, wie Michael Pieper es beschreibt.
Es erfüllt mich mit Freude, wie haben wir auch gehabt. Eine ältere Dame war da mit ihrer Nähmaschine. So eine richtig klassische noch, also zwar schon mit Elektromotor, also nicht mit Pedal und Riemenantrieb, aber eigentlich der Schalter für das Licht kaputt. Und die konnten auch nicht mehr so richtig gucken und sagte nun, ja, sie könnte auch nicht mehr so richtig mit nähen. Und da haben wir wirklich dann in dem Fall aus einer vorhandenen Schreibtischlampe den Schalter ausgebaut, in ihre Nähmaschine eingebaut und dann habe ich hinterher für die Lampe einen neuen Schalter besorgt. Und die war froh und glücklich, dass sie wieder nähen konnte. Ich finde das toll.
In schöner Regelmäßigkeit stellen wir die Schützenvereine bei uns in der Gemeinde hier im Podcast vor. In dieser Ausgabe ist es ein sehr traditionsreicher, den es schon seit 116 Jahren gibt. Es ist der Schützenverein Lockstedt. Gründungsmitglieder konnte ich wieder erwarten keine treffen, wohl aber zwei Schützenschwestern, die auch bereits seit Jahrzehnten diesen Verein durch ihr Engagement prägen. Die eine ist Elke Kliebisch. 1976 stießen ihr Mann und sie dazu.
Wir haben unsere Namen auf den Bierdeckel geschrieben und haben das dem Vorsitzenden damals gegeben und haben gesagt, ja, und was nun kommt, warten wir ab. Und ja, dann kriegten wir eine Einladung. Und somit waren wir Mitglieder.
Zack, So schnell ging das. Da wurde nicht lange diskutiert. Elke Kliebisch blühte hier im Lockstädter Schützenverein so richtig auf. Inzwischen ist sie sogar die Chefin, also die erste Vorsitzende. Eine herausfordernde Aufgabe?
Ich kann dazu sagen, ich habe 16 Jahre einen Landfrauenverein geleitet. Also dann schaue ich mir auch zu, einen Schützenverein zu leiten, wenn es vielleicht auch mit Männern ein bisschen was anderes ist. Aber trotzdem, ich traue es mir und habe mir es zugetraut und ich denke, es läuft auch ganz gut.
Ich will es mal so formulieren. Meckern tut da jedenfalls keiner im Verein. Elke Kliebisch hält die Fäden fest in der Hand. Die andere der beiden Schützenschwestern heißt Ute Kobbenbrink. Einst war sie zuständig für die Jugendarbeit. Seit fast 30 Jahren ist sie Leiterin der Damenabteilung und all das mit großem Erfolg. Im Laufe der Zeit eignete sich Ute Kobbenbrink ein großes technisches Wissen im Schießsport an. Wenn es um dieses Wissen geht, möchte sie
das natürlich auch letztendlich auch weitergeben, die anderen zu unterstützen. Wie stehst du? Mach das nochmal ein bisschen so, stell dich nochmal ein bisschen so hin, dann kannst du noch ein bisschen effektiver ein Schussbild bekommen.
Die Frau spricht aus jahrzehntelanger Erfahrung. Denkt Ute Kobbenbrink an Schützenfeste in Lockstedt, wie sie früher einmal waren, dann wirkt sie doch leicht wehmütig.
Ich fand es immer sehr schön, wenn das Dorf geschmückt wurde mit den Fahnen, die dann von einer Straße zur anderen Seite darüber gezogen wurden. Diese Wimpel jetzt so, ne? Und dann sind auch die Kinder mitgelaufen. Da wurde in den früheren Zeiten dann noch so Bögen gemacht. Dann haben die Kinder das dann getragen. Ja, es war schon eine andere Stimmung. Und das war sehr schön, muss ich echt sagen. Und das vermisse ich eigentlich auch, dass das nicht mehr so abläuft.
Vieles hat sich bei den Lockstedter Schützenfesten seither verändert. Elke Kliebisch erinnert sich.
Es war ein stimmungsvolles Bild. Alleine, wenn wir mit dem Spielmannzug, mit den Fahnenabordnungen der anderen Vereine durch ein Dorf gezogen sind. Und ich bin auch fünfmal Königin gewesen. Also wenn man dann als Königin abgeholt wird und die ganze Mannschaft kommt an, dann steht man doch schon ein bisschen anders da und sagt, oh, das ist jetzt wegen dir, du bist Königin. Jetzt kommen die zu dir und holen dich ab. Das war schon also schön. Irgendwie fehlt das mir ein bisschen, aber gut, mit 40 Leuten braucht man nicht durch den Ort zu ziehen.
Da ist was dran. Früher waren es viel mehr Schützenbrüder und Schwestern.
Ich glaube, dass auch einige Mitglieder gestorben sind, das ist einfach so. Dann fehlten auch wieder welche, einige sind ausgetreten, einige Jüngere mussten durch die Arbeit was anderes machen oder sind weggezogen. Das sind so Sachen, wo immer weniger Vereinsmitglieder dann im Verein sind.
Die Einschätzung von Ute Kobbenbrink. Um einem Mitgliederschwund entgegenzuwirken, setzen viele Vereine ja verstärkt auf Nachwuchsarbeit. Eine Jugendabteilung im Lockstedter Schützenverein, die hat es auch schon mal gegeben, Elke Kliebisch.
Wir hatten eine starke Jugendmannschaft auch, aber dann ist es eben halt so, der Beruf kommt und der Beruf zieht uns weg. Ja, und dann bin ich nicht am Wochenende da, meine Familie aber hier und gehe dann aber nicht mehr zum Schützenverein.
Und Jugendarbeit heute, Ute Kobbenbrink?
Also es ist jetzt mal einer wieder da gewesen, hat da ein bisschen reingeschnuppert. Es läuft wirklich schleppend an. Ist schon schwierig.
Also muss etwas getan werden. Darin sind sich alle im Lockstedter Schützenverein einig. Das Bewusstsein sei geschärft, so Elke Kliebisch.
Dass wir uns da auch zusammentun und dass wir sagen, das möchten wir erreichen und nicht irgendwo laufen lassen. Also wirklich, dass wir versuchen, unserem Verein auch wieder ein bisschen Leben einzuhauchen, dass wir wieder ein bisschen bekannter werden in Lockstedt, dass die auch wissen, ihr habt auch einen Schützenverein hier noch und so. Also das ist schon wichtig für uns.
Gemeinsam Ideen spinnen und einfach mal ausprobieren und vor allem machen. Oder, Ute Kobbenbrink?
Ja, wir sind jetzt ja schon an Überlegen. Wir wollen jetzt auch ein Blasrohrangebot machen. Im anderen Verein kommt das gut an. Und jetzt hat einer von unseren Schützenmitgliedern gesagt, versuchen wir es da mal mit. Wir machen bei unserem Kinderschützenfest das mit dem Schwingvogel. Wir machen Lichtpunktschießen. Also das ist schon ein Angebot. Aber es ist immer denn nur ein Tag. Es zieht nichts nach.
Aber es ist immerhin ein Anfang. Kinderschützenfest in Lockstedt ist am 3. Juni und das große Schützenfest dann eine Woche später, am 10. Juni. Die Vorsitzende Elke Kliebisch, die erzählt uns einmal, wie das Schützenfest in Lockstedt ablaufen wird.
Dann treffen wir uns auf dem Stand und dann schießen wir auf den Adler. Nach einer gewissen Zeit trinken wir Kaffee, dann wird weitergeschossen, also dass wir auch einen König und eine Königin kriegen. Da unsere Beteiligung nicht mehr ganz so groß ist, wird es wohl so wieder sein. Und das läuft auch ganz gut, dass wir alle zusammen auf einem Adler erst schießen und dann nachher unsere Vize und unseren Königin selber ausschießen. Das heißt also zwei Teile dann nochmal extra kriegen.
Alle sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Und das nicht nur am Schützenfest. denn den Lockstädter Schützenverein zeichnet aus
unsere Gemeinschaft. Montags ist bei uns Übungsschießen ab 18 Uhr. Man macht erst seine Schüsse da ab, 20 oder wie es hinkommt. Und dann kann man sich auch noch mal ein bisschen zusammensetzen, irgendwas trinken oder so und ein bisschen reden, ein bisschen erzählen, was so gewesen ist oder so, was man gerne möchte und was. Und ich denke also, das wäre es auch, was vielleicht jetzt auch mal für neue Bürger, die hier sind, einfach mal gucken, einfach mal kommen, wie es bei uns ist.
Und sich wohlfühlen. Wer weiß, vielleicht wird der Lockstädter Schützenverein langsam wieder ein bisschen größer und vielleicht gibt es dann irgendwann wieder ein großes Schützenfest mit Fahrgeschäften, wie früher, Elke Klebisch.
Ja, wir hatten auch Fahrgeschäfte und es wurde auch ein Platzgang gemacht. Wir haben das Schießen dann beendet oder unterbrochen und haben dann gesagt, so, die Schützen und Schützenschwestern möchten jetzt bitte auf den Platz gehen und auch so ein bisschen die Fahrleute unterstützen, also die Showleute, die da sind und was, dass die auch ein bisschen Umsatz. Das haben wir auch gemacht.
Wir sind fast am Ende dieser Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Lockstedt angekommen. Zum Schluss geht es um die Zukunft in der Gemeinde Lockstedt. Genauer gesagt die Zukunft einiger Neubürger und jener Lockstedter, die absehbar gerne hier bauen möchten. Wie sich Lockstedt entwickelt und worauf wir uns einstellen müssen, das erzählt uns abschließend Lockstedts Bürgermeister Detlef Wellbrock.
Wir haben im Wohnungsbau sehr viele Entwicklungen durch private Investoren in diversen Ortschaften, also auch nicht nur im Hauptort in Lockstedt. Da gilt es auch für uns, so einen Spagat zu schaffen, der, das weiß ich selbst als jemand, der hier aufgewachsen ist, nicht einfach ist, weil wenn alte Hofstrukturen zum Beispiel verschwinden, ist das natürlich sehr schade, ist aber in der Form von uns nicht aufzuhalten, zu sagen, ein alter Hof wird abgerissen. Das geht nur zum Beispiel, wenn es dort Denkmalschutz gibt. Aber dann ist es natürlich wichtig zu gucken, was kommt dahin und in einer Auswahl natürlich auch die Abwägung zu treffen, sparsam mit Grund und Boden umzugehen. Wohnungen, die sehr groß gebraucht werden, auch bei uns in der Gemeinde und nachgefragt werden, zu entwickeln, aber gleichzeitig auch nicht zu sagen, auf Teufel komm raus, wird ganz, ganz viel an Wohnungen so verdichtet gebaut, dass es dann auch nicht mehr in die Umwelt, in die Erscheinungsbilder einer Stadt, einer Gemeinde, einer einzelnen Ortschaft passt. Und das ist durchaus unterschiedlich zu beurteilen zwischen kleineren Orten, größeren Orten wie Lockstedt, mit auch der Lage, wo im Ort das ist, dass wir da zumindest auch steuern können, ne, was entsteht neu, wenn wir im Einzelfall nicht entscheiden können, was dann vielleicht leider an alter, toller Bausubstanz abgerissen wird. Und auf der anderen Seite, von wegen Entwicklungen städtebaulich, sind wir natürlich dabei, in der Infrastruktur vieles an Einrichtungen zu schaffen und zu bauen. Das heißt Ortsgemeinschafts-Feuerwehrhäuser, wie jetzt in Donnern zum Beispiel. Da ist der Baustart gewesen, auf den Weg zu bringen und zu entwickeln, Kindergärten zu bauen, wie jetzt aktuell in Lockstedt wird es dann am Kreissportplatz mit einer weiteren viergruppigen Einrichtung Frühjahr losgehen. Wir haben den Beschluss getroffen, in Dedesdorf, Eidewaden eine dreigruppige Einrichtung zu bauen. Wir sind jetzt gerade dabei, in Bexhövede mit einem Architekten eine neue Turnhalle, die auch gleichzeitig Mehrzweckhalle sein soll, zu planen und zu entwickeln. Das Gleiche wird jetzt vorbereitet für Dedesdorf, also quer durch die Gemeinde in den einzelnen Ortschaften auch Infrastrukturen zu schaffen, dass die Menschen, die eben in die Gemeinde wollen, auch die nötigen Rahmenbedingungen für ein angenehmes Leben haben.
Vielen Dank, Detlef Wellbrock. Das war's. Ich heiße Lars Kurs und sage danke fürs Einschalten. Schon bald hören wir uns wieder mit einer neuen Ausgabe mit vielen spannenden Lockstädtern und ihren Plänen, Erinnerungen und Aktionen. Bis dahin, eine gute Zeit und tschüss. Der Podcast bei uns in Lockstedt wurde präsentiert von der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, der im Haag-Quadrat Offshore GmbH sowie der Gemeinde Lockstedt.